Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur dritten Episode von unten herab. Heute mit Florian und mit Steffen. Hi, Steffen.
Hallo, Florian.
So, jetzt wollten wir die Episode eigentlich witzig beginnen, weil Steffen hat Urlaub. Aber warum nehmen wir den Podcast auf, Steffen? Ist dein Urlaub so langweilig, dass dir nichts Besseres einfällt, als mit mir über Business-Dinge zu sprechen?
Tatsächlich, das kann man fast so sagen, ja. Das Thema war mir einfach ein bisschen wichtig. Warum habe ich eigentlich Urlaub? Wir haben letzte Woche Quartalsplanung gehabt oder auch aus Safe Pip genannt. So anstrengend, da habe ich mir jetzt erstmal Urlaub gegönnt. Es hat auch noch andere Gründe, aber fand ich als Überleitung dahin ganz, ganz interessant. Weil das ist ja das Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen. Planungen und große Planungen, sage ich mal.
Das ist natürlich jetzt interessant, wenn jetzt das so anstrengend war für alle, ob jetzt alle diese Woche Urlaub haben und niemand mehr arbeitet in dem Bereich. Oder,
ich glaube nicht. Es gibt bestimmt ein paar Kolleginnen und Kollegen, bei denen das so ist, aber ich will auch nicht sagen, dass es so mega anstrengend war. Es ist aber schon so ein kleiner Kraftakt immer. Ich glaube nicht nur für uns, die das Thema begleiten, organisieren, facilitieren, sondern vor allem auch für unsere Teams und die Mitglieder in den Teams.
Vielleicht magst du ein paar Eindrücke schildern. Was war anstrengend? Wie war es so?
Ich hatte dieses Mal den Vorteil, dass ich meinen Einsatz für dieses letzte Quartal als RTE im Prinzip war, aus dem Safe-Sprech raus, dass ich gar nicht so tief in den Teams mit dabei war, sondern viel das Übergreifende begleitet habe. Aber man bekommt ja trotzdem immer wieder viel Feedback von Mitgliedern, von Teamleitern, von auch den anderen Facilitatoren. Und ich glaube, somit eine der anstrengendsten Sachen dabei ist wirklich das Vorbereiten der Arbeit. Also wirklich sich zu überlegen, okay, gar nicht nur so diese zwei Tage, die man in einem PIP verbringt, sondern viel der Absprachen, die davor passieren müssen. Wir müssen uns auf einmal Gedanken machen über die ganze Arbeit, die kommen könnte, die wir uns so vorbereiten. Man muss Refinements machen. Sollte man in einem agilen Umfeld eh meistens tun. Man sollte wissen, warum man Arbeitspakete hat. Wird aber nicht immer so stark gelebt. Aber auf einmal muss man eine Planung über 3 Monate machen. Total in die Glaskugel gucken und sagen, okay, hier habe ich die und die Abhängigkeiten, hier muss ich mit den Leuten zusammenarbeiten und am Ende soll ich da auch noch irgendwo ein Limit setzen, damit das eine zuverlässige, aussagekräftige Planung wird. Also das ist schon irgendwie so, finde ich, ein kleiner Kraftakt, den man da an den Tag legen muss.
Ich würde an der Stelle nochmal kurz einen Bogen zurückschlagen, weil wir haben ja so Begriffe benutzt wie PIP und Quartalsplanung und so. Und vielleicht sagt das dem einen oder anderen auch nichts. Gut für euch, sagen wir mal so. Vielleicht, wenn ihr das gar nicht machen müsst. Aber es gibt ja durchaus also Kontexte wie unsere, wo man dann sagt, man nimmt sich, also man macht ein Planungsevent für Arbeit. Also wir nehmen uns vor, jetzt in eurem Fall 3 Monate, glaube ich. Was wollen wir im nächsten Quartal, also in diesen 3 Monaten, fertigstellen? Welche Arbeiten wollen wir beginnen und fertigstellen, möglichst in diesem Zeitraum? Natürlich gibt es da noch Arbeiten, die vom letzten Quartal übrig sind, weil die Planung da nicht so gepasst hat. Zwinker, zwinker. Aber im Prinzip ist das die Aufgabe. Also wir versuchen uns mit mehreren Teams zu überlegen, welche Arbeiten sind die richtigen und welche starten wir und beenden wir auch in diesem Zeitraum. Das sind jetzt 3 Monate, das könnten auch ein anderer Zeitraum sein, aber bei euch einfach Quartalsplanung sozusagen. Und du hast es schon PIP genannt, aus dem SAFE, dem Scaled Agile Framework, kommt, ist das die Abkürzung für das Product Increment Planning. Also wenn man ein Produkt hat, was ist denn das Increment, also das Stückchen, was man dann im nächsten Zeitraum plant, sozusagen auszuliefern. Product Increment Planning oder PIP. Also Bildungsauftrag an der Stelle auch erfüllt.
Absolut.
So, und jetzt hast du gesagt, man sagt da irgendwie zu, was man denn liefern möchte. Und du hast gesagt, das ist nicht immer einfach, weil es gibt Abhängigkeiten zwischen Teams und so. Ja. Also das eine Team kann nicht ohne das andere Team und so weiter. Ja, welche, das heißt, wozu führt denn das dann am Ende?
Ich würde jetzt sagen, bei vielen zu Frust. Ich glaube, das ist so etwas, wozu das oftmals führt. Ich glaube, das ist oftmals die Idee dahinter gut gemeint, wirklich sich zu überlegen, okay, ich muss jetzt mich mit dem und den Teams zusammen abstimmen, lass uns das doch in den gleichen Sprint legen oder aufeinanderfolgende Sprints legen, gerade wo dann, wo wechselseitig einfach Zuarbeit gebraucht wird, ist von der Idee her gut gemeint, aber oftmals nicht so super gut umgesetzt, weil das oft zu kurz kommt. Ich glaube, das gab es auch vorher schon, diese Absprachen. Dafür braucht man nicht unbedingt ein PIP oder so ein Planungsevent. Kollegen, die was voneinander gebraucht haben, die haben miteinander gesprochen, haben gesagt, hey, ich muss jetzt das machen und ich bin nächste Woche im Labor fertig und kannst du dann die Validierung machen und dies und das. Und ich glaube, dafür braucht man nicht zwingend ein PIP. Aber es hilft halt extrem auch für sich selbst dann nochmal Gedanken zu machen, hey, haben wir unsere Abhängigkeiten alle bedacht? Haben wir irgendwo noch Dinge, auf die wir achten müssen, wo noch Sachen quer reinkommen? Wie gehen wir damit um, wenn Sachen quer reinkommen? Wir hätten einen Plan, aussagekräftig auch dem Management gegenüber zu sagen, wir können jetzt nächste Woche was anderes machen, aber guck dir mal die Kette an, die da dranhängt. Welche Dinge sich dadurch alle verzögern? Ist dir das immer noch so wichtig, dass wir jetzt was quer reinnehmen, was gar nicht geplant war? Halt all diese Argumentationsketten irgendwie ein bisschen bilden zu können. Ich finde das super hilfreich dafür. Und ich finde es auch gut, um eine Möglichkeit zu haben, sich irgendwo zu limitieren. Weil es gibt immer neuralgische Punkte in Organisationen, wo Bottlenecks entstehen. Und das sind oftmals bestimmte Teams, bestimmte Personen oder sonst was. Und ich glaube, dass gerade für diese Teams und Personen das extrem wichtig ist, Überblick zu haben, wer braucht mich überhaupt wann und wie. Und sich halt wirklich einen Plan zu machen. Also ich hab früher mal so gehört oftmals von verschiedenen Personen, ja, wir sind jetzt agil, wir planen nicht mehr. Umso mehr ich mich mit dem Thema agil beschäftigt habe, umso mehr ist mir aufgefallen, dass es ganz viel um Planung geht. Es geht nur nicht darum, einen fixen Plan für 3 Monate zu haben, sondern sich Gedanken darüber zu machen und wirklich zu schauen, okay, was bedeutet das, wie sind die Wechselwirkungen, was ist überhaupt möglich? Und den Plan kann man immer wieder und muss man auch immer wieder anpassen und nicht dran festhalten, aber man muss sich halt Gedanken darum machen. Und das ist so eins der Dinge, die mir in der Quartalsplanung super wichtig sind. Es wird aber oft nicht so umgesetzt, sag ich mal. So dieses Thema Abhängigkeiten, oh, das ist super nervig. Das jetzt wegen jeder User-Story dann nochmal und oh, komm, passt schon und hin und her. Und oftmals ist es auch für viele gar nicht greifbar, weil man halt mit einem bestimmten Blick auf eine User-Story schaut und da halt auch gar nicht von seinem Standpunkt aus alle Abhängigkeiten überblicken kann. Genauso bei Epics, die dann noch mehrere Teams und so weiter betreffen. Und ich glaube, das ist halt ein wirkliches Problem und ich fände es cool, wenn dafür diese Zeit dieser Planung genutzt wird. Kommt bei uns, wie gesagt, ab und zu noch ein bisschen zu kurz, aber auch da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg der Besserung, muss man einfach sagen.
Um das mal nochmal zusammenzufassen oder auch dir beizupflichten, also das Agilität ist total viel Planung. Es geht total viel um Planung. Und jetzt gibt man sozusagen dieser übergreifenden Planung, der teamübergreifenden Planung, gibt man einen Raum. Den nennt man jetzt irgendwie Quartalsplanung oder wie auch immer, könnte man ja auch Monatsplanung nennen. Aber man gibt ihnen einen Raum, man gibt ihnen Zeit, wo diese übergreifende Planung passieren kann. Dann also, dass Absprachen getroffen werden können, dass Informationen ausgetauscht werden können zwischen Teams, die vielleicht für andere interessant sind, damit sozusagen nachher ein gemeinschaftliches, also weil nachher macht man ja gemeinschaftlich irgendwie einen Wert, erzeugt man, und dass die Chance sich erhöht, dass dieser gemeinschaftliche Wert auch produziert wird und nicht, dass das eine Team schon quasi fertig ist und die anderen haben noch gar nicht angefangen nach dem Quartal und sagen, naja, aber wir müssen ja beide fertig werden, damit nachher der Kunde sein Stück Wert dann zurückerhalten kann, das er bei uns bestellt hat. Also dafür ist das ja, die prinzipielle Idee ist ja total gut, dass wir uns irgendwie übergreifend abstimmen, wenn wir das Bedürfnis dazu haben. Wenn wir jetzt nur ein Team haben, das alleine Wert schafft, brauchen wir natürlich keine übergreifende Abstimmung. Also sobald wir in den großen Konzernen, da kommen wir her, viele Teams haben, die gemeinschaftlich an Dingen arbeiten, ist das ja prinzipiell eine gute Idee. Ja. Also, da sind wir uns einig. Jetzt ist die Frage natürlich, wie man das macht. Ja, und da gibt es natürlich dann Feinheiten. Ja, genau. Und du hattest eben im Vorgespräch gesagt, manchmal fühlt sich das ein bisschen wie Cargo-Kult an. Also wir bedienen einfach ein Ritual, aber wir können auch nicht den Mehrwert heben. Ja, und ja, magst du da noch zu was zu sagen? Was wäre der Mehr oder was behindert, was ist der Cargo-Kult?
Also so das Thema Cargo-Kult für mich dabei oftmals, wir führen halt so dieses Planungsevent, diesen PIP durch weil wir es müssen, weil der halt in der Idee, in dem Gesamtkonzept irgendwo auftaucht, das kommen alle zusammen und planen gemeinsam. Das fühlt sich dann manchmal einfach so an, von wegen, okay, ja, die Teams kommen jetzt zusammen und haben ihre Sprints jetzt auf die nächsten oder auf die nächsten Wochen aufgeteilt und haben dann User-Stories reingezogen und so weiter und dann passt das schon. Und dieses wirklich Abstimmen von wegen, hey, ich brauche in diesem Sprint bräuchte ich Zuarbeit von dir, kannst du das in deinem Sprint unterbringen, sowas. Das passiert oftmals teilweise im Vorfeld, teilweise nicht so stark. Das passiert aber selten in diesem Meeting selbst, sage ich mal. Und gerade da auch, dadurch, dass das jetzt auch die letzten Monate, Jahre ja virtuell stattfindet, sind da halt auch die Wege irgendwo ein bisschen, ich will noch nicht mal sagen, eigentlich sind die Wege ja kürzer, mal kurz eine Webex einzustellen oder übers Telefon halt kurz zu gehen. Aber praktisch ist es halt doch was anderes, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt und irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man gemeinsam auch vor einem Board steht, wo wirklich ein Masterplan drauf ist. Das ist extrem herausfordernd über elektronische Tools. Einen der meisten eingesetzten Lösungen in der Industrie wird da wahrscheinlich Jira sein, wie bei uns. Und das bietet halt nicht alle Möglichkeiten. Man muss immer mit so ein bisschen Behilfslösungen kommen. Und dann brauchst du halt auch Know-how von diesem Tool. Und das ist immer wieder schwierig. Also ein Board kann jeder bedienen. Da stellst du dich davor, da siehst du einen Überblick, bis du das richtige Board in Jira zusammengebastelt hast, um einen Gesamtplan zu sehen, ist für viel dann wieder schwierig. Und ich glaube, dass da halt oft auch das Verständnis noch fehlt, warum dieses Event überhaupt stattfindet, weil das Event selbst halt kein Eigennutzen ist. Es ist kein Selbstzweck, dieses Event durchzuführen, sondern einen guten, verlässlichen Plan zu haben. Und
da will ich direkt eingreifen sozusagen. Wir haben jetzt auf die, oder direkt reinspringen, wenn ich darf. Wir haben jetzt sehr viel über die Durchführung des Events als solches gesprochen, aber jetzt kommen wir auf, warum überhaupt Ziel und Zweck, der Plan. Die Sicherheit für die nächsten 3 Monate, da kriege ich ja schon also Gänsehaut, also im negativen Sinne, wenn ich das höre, weil wir über komplexe Welten reden und da ist ja sowas wie Agilität irgendwie sinnvoll und jetzt machen wir den festen Plan für die nächsten 3 Monate. Da kriege ich irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen dabei, ja, weil woher sollen wir wissen, was wir in 3 Monaten, wie genau, und es ist ja Überraschung reiht sich an Überraschung, wenn wir anfangen mit der Arbeit wirklich. Dinge dauern länger als gedacht, Abhängigkeiten ergeben sich, die vorher nicht offensichtlich waren und so weiter. Wie ist denn da deine Erfahrung mit der Verlässlichkeit, in Anführungsstrichen, dieses Plans?
Ich glaube, es war Moltke, glaube ich, der gesagt hat, wie war das, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt und das ist auch, glaube ich, so. Also
berühmter Philosoph ein, Mike Tyson, der hat wohl gesagt, jeder hat gegen mich einen Plan, bis ich ihm in die Fresse haue.
Ja, das ist genau das Gleiche. Also ich glaube, spätestens 3 Tage, nachdem der Sprint angefangen hat, der erste Sprint angefangen hat, ist klar, dass der Plan so nicht erfüllbar ist. Aber trotzdem hast du halt diese Vorbereitungszeit reingesteckt. Und wie schon gesagt, du hast deine Abhängigkeitsketten ein bisschen klarer und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, in einem Umfeld, in dem wir arbeiten, wo wir mit auch externen Lieferanten zu tun haben, mit modernen Technologien, wo wir teilweise auch auf dem Markt noch wenig Erfahrungen mit haben, da ist das klar, dass wir da teilweise halt echt niemals unseren Plan so erreichen werden. Aber wir wissen halt, auf was wir uns einlassen und wir wissen, was unsere Ziele sein sollten. Die sind aktuell die wichtigsten Dinge. Lass uns an diesen Dingen arbeiten, um damit Erfahrungen zu sammeln, um damit Wert zu generieren. Und wenn in 2 Wochen was Neues auf den Tisch kommt, dann müssen wir nur noch dieses eine Thema abwägen und in unserer Liste, sage ich mal, einpriorisieren. Wie wichtig ist das jetzt? Ist das wirklich so wichtig, dass wir es jetzt ganz nach oben hängen müssen und alles stehen und liegen lassen? Oder ist das was, was wir uns auch fürs nächste Quartal vornehmen können? Oder dass wir es irgendwo unten reinschieben? Und damit auch irgendwo dieses Limitieren wieder besser hinbekommen, weil das ist sowas, was ich in unserer Organisation, in vielen Organisationen einfach immer wieder sehe. Wir arbeiten an total vielen Dingen parallel, einfach aus dem Grund raus, hey, hier haben wir eine Herstellerabhängigkeit, wir wissen nicht genau, wie lange es dauert, wir fangen das mal an, wir beauftragen da mal was beim Hersteller, dann warten wir jetzt ein paar Monate bis oder ein paar Wochen, bis der Hersteller sich meldet und auf einmal aus dem Nichts ploppt das auf, hey, ja, jetzt muss das aber innerhalb von 7 Tagen durchgetestet, gemacht, getan sein. Das ist halt so, das ist so diese Grenze, wo ohne Plan, glaube ich, schnell Chaos herrscht und so, ja, scheiße, hier, da war ja noch das zu tun und hier war noch das zu tun und hier haben wir jetzt Timelines und um Gottes Willen, das funktioniert alles so nicht und wir müssen Verzögerungen eingehen. Und ich glaube, dass genau vor sowas halt eine systematische Herangehensweise einfach schützt. Und mir geht es bei so einem Planungsevent nicht darum, dass halt der Plan die nächsten 3 Monate so durchgezogen wird, sondern dass man halt sich vorbereitet hat und dass man weiß, was auf einen zukommen könnte und vor allem, was man sich überhaupt vorgenommen hat und daran immer wieder spiegeln und evaluieren kann.
Ich glaube, da sind wir uns einig sozusagen. Also das heißt, plant nicht, also wenn ihr das hört und ihr plant sowas zu tun oder ihr wollt sowas tun, plant bitte nicht 3 Monate voll, sondern plant am Anfang vielleicht die ersten 2 Wochen detailliert und dann ganz lose und grob und lasst euch viel Platz, weil es werden 1000 Dinge passieren, die ihr jetzt nicht auf dem Schirm habt. Und also keinen detaillierten Plan aufstellen im Sinne von Projektplan, Meilensteinplan, so wie ich das früher auch mal gelernt habe als gut alter Projektleiter. Ne? Und das wird nicht funktionieren für 3 Monate. Also das ist unrealistisch, dass das passiert. Jetzt hattest du gesagt, Limitierung. Ja, jetzt hast du mich als Kanban-Menschen schon 3-4 Mal getriggert und ich habe der Versuchung widerstanden, hier reinzugreifen. Aber du hast ja auch gesagt, okay, ihr versucht euch irgendwie zu limitieren, im Sinne von, wir nehmen nicht unendlich viele Dinge mit in die nächsten 3 Monate, sondern endlich viele. Und also nur eine begrenzte Anzahl von. Und es passiert ja schon mal, dass Dinge, obwohl man sich begrenzt, also man nimmt nicht alles mit rein, werden trotzdem nicht alle Dinge fertig, die man sich vorgenommen hat. Ist das, da kann man jetzt aber draus lernen, oder? Also könnte man sagen, okay, keine Ahnung, wir haben uns 20 Dinge vorgenommen, 15 schaffen wir, also über 2-3 Quartale gesehen, dann nehmen wir uns beim nächsten Mal doch 15 mit, oder? Weil wir wissen ja, dass wir 15 schaffen.
Das ist genau das, mit dem ich auch immer wieder reingehe in die Teams und sage, für den Anfang nehmt euch doch mal genauso viel vor, wie ihr letztes Mal auch abgeschlossen habt. Und dann bekomme ich immer sehr, sehr viel Gegenwind. Ich kann das in großen Teilen verstehen. Ich glaube aber, es fällt uns als Menschen extrem schwer, dann auch wirklich dieses Limit einzugehen. Also wirklich sich selbst dann auch zu limitieren, weil wir sind es zum einen, glaube ich, nicht gewohnt, jetzt wirklich Nein zu sagen. Mir fällt das auch total schwer, wenn ein Kollege anruft und sagt, hey, kannst du hier mal kurz unterstützen? Dann sage ich, nee, ich hätte zwar vielleicht, könnte ich irgendein anderes Thema droppen, aber nee, ich habe das limitiert, das mache ich jetzt nicht. So ticken wir halt oftmals nicht. Wir wollen unseren Kolleginnen und Kollegen.
Sozialer haben. Druck sozusagen.
Sozialer
weil,
Druck,
wenn
ja.
Ich, wenn immer, wenn ich dich anrufe, du hilfst mir da bestimmt gerne, oder? Weil ich einfach ein total netter Kollege von dir bin, oder?
Ja, genau. Das ist total schwierig, sich dann immer wieder neue Ausreden einfallen zu lassen, warum das bei dir gerade nicht geht. Und das ist halt wirklich so ein Problem, glaube ich. Also man möchte da halt diese Erwartung an das Team, an die Kollegen erfüllen. Und das hat auch viel mit Ambitionsniveau, glaube ich, zu tun. Wir sind es gewohnt, Best-Case-Planungen zu machen. Wir sind oftmals halt so unterwegs, hey, wir sind klasse, wir schaffen das. Wir liefern das super gut ab. Und dann plant man halt ein bisschen zu eng die ganzen Sachen. Und am Ende fällt irgendwas hinten runter. Dass das hinten runterfällt, finde ich nicht unbedingt immer schlimm. Ich finde es nur schade, wenn wir uns halt schon von vornherein zu viel vornehmen. Weil, wie schon gesagt, Dinge verändern sich, Pläne werden über den Haufen geworfen. Aber von vornherein zu starten und zu wissen, das, was wir uns jetzt vorgenommen haben, das schaffen wir niemals, das erzeugt auch einen negativen Druck irgendwo.
Ich habe da so eine Erfahrung, ja, beim letzten Mal waren es nur 15, aber dieses Mal wären es 20, weil beim letzten Mal hatten wir echt Pech. Also da ist auf einmal hier da irgendwas ausgefallen und da hatten wir noch eine Abhängigkeit zum Lieferanten. Aber dieses Mal klappt's. Ja, Überraschung, natürlich klappt's dieses Mal auch nicht, weil die Probleme der Vergangenheit tauchen natürlich auch in der Zukunft wieder auf, weil die nicht komplett abgestellt werden können. Also zum Beispiel, dass irgendwie eine Testumgebung ausfällt oder dass der Lieferant nicht so dann liefert, wann er liefern soll oder keine Ahnung, wenn man Überraschung, man hat was gefunden in der Arbeit, wo man doch eine Abhängigkeit zu einem anderen Team hat, die davon aber nichts wussten und natürlich jetzt auch keine Kapazität mehr haben, das noch zu tun. Also das heißt, wir tun uns sehr schwer, irgendwie auch so empirisch zu lernen als Menschen, ne? Also weil wir vielleicht oft auch glauben, naja, wir hatten einfach Pech in der Vergangenheit Und das Pech, das hatten wir jetzt, das kommt nicht mehr. Also wir sehen es nicht so als systemisches Problem, also dass dem System inne ist das Problem und das immer wieder auftauchen wird, sondern wir sagen, ja, es war einfach Pech. Ja. Könnte ich mir vorstellen, das ist auch ein Problem.
Kommt mir total bekannt vor, kann ich so auch nur unterschreiben, das ist oft so. Auch eine Aussage, die wir oft treffen, von wegen, ja, hey, nehmt euch einen Puffer, nehmt euch Zeit, es kommen Störungen, es gehen Dinge schief, es kommt Unerwartetes. Und trotzdem, es fällt uns schwer, glaube ich, auch als Menschen, da halt wirklich sauber zu planen und vor allem auch dieses Limit dann irgendwo hart zu spielen, weil es, glaube ich, aus verschiedenen Faktoren oder aus verschiedenen Richtungen einfach Druck gibt. Also man will sich beweisen, man will Ambitionen an den Tag legen, man ist der Meinung, von wegen, dieses Mal läuft es nicht schief, sondern alles läuft wunderbar, alles läuft super, gar keine Probleme und realistisch bedacht, ah ja, gut, wir sind jetzt zu 100% ausgelastet und wenn nichts mehr schief geht, dann passt das schon so. Und ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig.
Genau, jetzt wo du sagst, ich glaube, das ist vielleicht der letzte Punkt, wenn wir auf die Zeit gucken, weil wir wollen den anderen zwei auch noch ein bisschen Sendezeit übrig lassen. Man hat Ambitionen. Ja, stellen wir uns mal vor, also du in deinem Bereich, da wo du bist, da gibt es ja vielleicht sowas wie einen Chef oder eine Chefin und die hat ja natürlich auch Ambitionen. Du möchtest ja vielleicht auch nicht immer derjenige sein, der dem Kunden immer sagt, ja, sorry, passt nicht mehr rein. Also so viel schaffen wir nicht. Dann sagst du, bist ja vielleicht ganz schnell auch der Defensive oder die Defensive, die immer sozusagen einfach nicht die Kunden wahrnimmt oder ernst nimmt, sondern immer nur auf safe spielt, so im Sinne von, ja, so wie viel wirklich reinpasst, ja, die könnten ja mehr, die müssten sich ein bisschen mehr anstrengen. Stell dir vor, dein Bereich, der nimmt immer nur 15 Sachen und die anderen sagen, ja, wir schaffen 20, ja. Dann, das könnte ja auch so einen sozialen Druck erzeugen. Man möchte nicht der Bereich sein, der die wenigsten Arbeitsaufträge oder wie auch immer die heißen, Epics-Initiativen pro Quartal schafft, ja, oder sich vornimmt.
Das hat auch, glaube ich, genau mit diesem Punkt zu tun. Ich sage ja oft, um Verzeihung zu bitten, ist einfacher als um Erlaubnis zu fragen. Und so eine Parallele sehe ich auch oft in der Arbeit bei uns. Wenn etwas nicht fertig wird, ist das nicht so schlimm, solange wir es angefangen haben. Weil dann kann man es argumentieren. Wenn ich was sage, von wegen, wenn mich jemand fragt, wie steht es bei dem Thema? Und ich sage, habe ich nicht mit angefangen, weil ich hatte gerade was Besseres zu tun oder Wichtigeres, Werthaltigeres zu tun, um es besser zu formulieren, dann ist das eine relativ harte Aussage, die anecken kann. Wenn ich aber sage, hey, ich habe damit angefangen, wir haben die Probleme und das Thema noch parallel, verzögert sich ein bisschen, dauert ein bisschen länger, dann ist jeder wieder zufrieden. Ja, okay, ich weiß, die arbeiten dran. Und das ist halt so dieses Mischmasch aus dieser Psychologie, diesem sozialen Interaktionen und dem Ganzen und dieser Ungewissheit, die da einfach mit reinspielt. Und ja, ist dann halt echt immer wieder schwierig, da eine harte Grenze zu ziehen. Ich glaube, wir können da nur mit wirklich lernen und mit Regelmäßigkeit drangehen und immer wieder ein bisschen daran arbeiten. Also ich habe nicht die Erwartung, dass sich das von heute auf morgen ändert.
Nur um das nochmal klarzustellen, also wir beide würden nicht sozusagen präferieren, fangt einfach mal an, damit eure Kunden ein besseres Gefühl haben, sondern wir würden präferieren, sagt denen halt die Wahrheit im Sinne von, ihr seid noch nicht dran, Leute, wir machen gerade das andere, werthaltigere Thema fertig und danach kommt ihr, ja, dann hat derjenige auch eine bessere Planungssicherheit und sagt, okay, wenn ihr jetzt nicht angefangen habt, dann braucht ihr vielleicht gar nicht mehr anzufangen, weil jetzt hat sich das Thema für mich auch erledigt, ja, ansonsten hofft er vielleicht noch, ja, die sind ja dran, vielleicht kommen sie ja bald und, ne, also, you have to face the fucking truth. Also man muss der Wahrheit ins Gesicht sehen und das ist das, was wir präferieren würden. Aber natürlich, die Techniken sind total einfach mit diesem Agilen, aber Menschen, schwierig. Also Menschen, echt schwierige Sache. Also da muss man echt noch dran arbeiten. Die können wir vielleicht auch noch wegautomatisieren. Nee, Quatsch, können wir das bitte rausschneiden? Also, ne, kleiner Spaß. Ja, das war's zum Thema Quartalsplanung, oder, Steffen?
Ja, also ich glaube, das war eine gute Möglichkeit für mich, um es so ein bisschen auszulassen darüber. Ich bin immer noch ein großer Freund davon, aber ich glaube, wichtig ist sowas nicht stupide zu machen, um der Quartalsplanung wegen, nur dass man jetzt dieses Meeting macht, was ja überall gemacht wird, sondern dass man auch wirklich guckt, okay, was erreichen wir damit und dass man dementsprechend auch agiert.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also mit Sinn und Verstand arbeiten, statt einfach nur arbeiten. Mal schauen, was die anderen beiden dazu sagen. Bis zum nächsten Mal.
Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao.
Danke, Steffen, danke, Florian, für die knappe halbe Stunde, die ihr über Quartalsplanung gesprochen haben. Jetzt sind hier der Florian und der Tobi und werden jetzt mal euer Gespräch...
Alter, ich heiße Lukas.
Was habe ich gesagt?
Florian.
Läuft ja super heute, ne?
Ja, ist geil. Ja, vielen Dank, lieber Florian. Wir müssen euch ein kleines bisschen korrigieren. Das heißt, Program Increment Planning ist ja eigentlich eine ganz feine Sache. Der Tobi und ich, wir würden uns vielleicht, nachdem ihr jetzt euch viel um Planung gedreht habt, ein bisschen Richtung Liefern fokussieren. Fokus ist schon eine ziemlich coole Sache. Wir haben rausgehört, den Menschen ist es wichtig, irgendwie über die nächsten Monate, was schon eine ziemlich lange Zeit ist, zu verstehen, was passiert da. Gleichzeitig möchte man auch die Anzahl der Arbeiten limitieren. Tja, was könnte man dann auch alles da so sehen, wo sich die Leute limitieren, begrenzen, um zu versuchen, das Richtige zu tun? Was meinst du, Tobi?
Ja, wir haben einmal noch, ihr habt ja auch viel über Abhängigkeiten da gesprochen. Das ist ja auch wieder eine Limitierung an sich, wenn man das Bottleneck, was ihr ja auch angesprochen habt, das ist dann die Limitierung, die ihr euch selbst setzt. Lukas, haben wir noch mehr?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel die Items auf dem Board, was dann gebaut wird, noch in eine Reihenfolge gebracht wird, dass das auch limitierend wirken kann. Also man muss sich ja dann in diese Reihenfolge halten und wenn es dann so Abhängigkeiten zwischen diesen einzelnen Items gibt, muss man das wieder ausregeln. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine irgendwie geartete Kapazitätsplanung da hinten geben wird, die dann noch eine Zuweisung macht, okay, welches Team hat wie viel Kapazität, was auch immer das ist, gegenüber dem, was da passiert. Budget wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, dann hat jemand vielleicht mehr Budget als jemand anderes, was noch begrenzend wirken kann. Also es gibt ganz viele Sachen, die da zusammenspielen. Von daher ist das, glaube ich, ein ziemlich komplexes Thema. Ich frage mich dann immer, hilft uns das? Also führt das am Ende dazu, dass wir den größtmöglichen Wert liefern? Oder ist nicht die Kombination dieser unterschiedlichen Arten Fokus zu setzen eher hinderlich manchmal? Und es wäre sinnvoller, sich auf so ein, zwei Sachen zu begrenzen, also in der Art der Fokus zu setzen, zu begrenzen, um da mehr Wert rauszuholen.
Ja, aber was wäre denn ein Beispiel dafür? Du hast jetzt zum Beispiel das Budget angesprochen. Budgetlimitierung, bin ich mir ziemlich sicher, dass die da ist, da bleiben wird und auch nicht weggehen wird. Also die werden wir wahrscheinlich nicht los. Limitierung auf Zeit und auf Anzahl oder Menge an Arbeit. Das sind ja zwei Dinge. Ich kenne es zumindest aus dem Kanban, da limitiere ich eher die Menge der aktiven Arbeit. Aus dem Scrum hätte ich jetzt eher gesagt, ich limitiere eher die Zeit, auch wenn ich da ein bisschen die Menge der Arbeit limitiere. Da haben wir trotzdem ja noch viel mehr Dimensionen dazu, die wir doch auch in anderen Umfeldern betrachten, oder nicht?
Mhm. Na gut, ich könnte mir schon vorstellen, dass man sagen könnte, grundsätzlich wollen wir uns auf die Arbeit fokussieren, ganz genau. Und wer jetzt am Ende daran arbeitet, müssen wir halt sehen über die Zeit. Wenn ich schon von vornherein festlege, wer welche Anteile da tut, dann nehme ich mir doch die ganzen Möglichkeiten, sich gegenseitig mal zu helfen oder dass auch ein anderes Team Sachen ausführen kann, wenn sie jetzt freie Kapazitäten haben, mit Sachen fertig geworden sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es viel wichtiger ist, sich gemeinschaftlich darauf zu fokussieren, wirklich zu liefern und fertig zu werden, als zu sagen, ja, du hast versprochen, dass du in 2,5 Monaten dann irgendein Arbeitspaket machen wirst. Verstehst du, was ich meine?
Ja, da sind wir aber auch genau bei dem, was die beiden ja angesprochen haben. Es fällt extrem schwer, sich daran zu orientieren, wie viel Arbeit habe ich denn in der letzten Zeit, im letzten Quartal geschafft und nur genauso viel wieder einzuplanen und nicht, wir haben letztes Mal das Doppelte geplant, so viel schaffen wir jetzt ja auch wieder und können das einplanen, weil wir ja nur Pech hatten im letzten Quartal. Mhm. Und die Mentalität, die ich auch, ne, auch immer wieder sehe, ist besser, wir haben was angefangen und das läuft erstmal und dann gucken wir mal, wann es vorbei ist, statt Dinge, ja, so hart es ist, erstmal liegen zu lassen, spät anzufangen, aber dann auch schnell fertigzustellen.
Mhm. Genau dieses schnelle Fertigstellen ist, glaube ich, echt wichtig, weil man dadurch eine schnelle Feedbackschleife schließt. Und basierend auf dieser Feedbackschleife mit den Informationen, die man bekommt, bessere Entscheidungen treffen kann. Und das macht es ja aus, was Agilität ist am Ende. Wenn ich jetzt nur darauf gucke, wie viel Menge ich innerhalb von einem Quartal fertiggestellt habe, ist das für mich erstmal noch nicht so eine große Aussage. Ich würde halt schon gern wissen, wie viel Wert am Ende für den Kunden dahinter steht und wie viel von den unterschiedlichen Werthypothesen zusammengenommen wirklich funktioniert haben, also wirklich Wert erzeugt haben und wie viel eben nicht und ob wir über die Zeit bessere Entscheidungen treffen, also mehr Wert innerhalb einer gewissen Zeit produzieren.
Ja, dafür ist in so einem großen Umfeld, wo wir uns bewegen, ist aber vielleicht auch 3 Monate schon ein relativ schneller Planungszyklus. Mit einem kleinen Team von 10 Leuten ist das wahrscheinlich relativ lang, wo wir hier aber über eine mittlere dreistellige Zahl an Menschen sprechen, die wir koordinieren, sind 3 Monate vielleicht auch relativ wenig.
Also wenn ich, wie die beiden schon sagten, relativ grob bleibe, wenn es dann in die Zukunft geht, ja, dann kann ich das machen, weil ich dann wirklich strategische Entscheidungen auch treffen kann im Größeren. Also mir über einen Mittelfristhorizont überlegen kann, welche Mehrwerte möchte ich erzeugen. Wenn ich jetzt aber anfange, für den Sprint in 3 Monaten quasi jetzt schon anfange, mir irgendwelche Stories auszudenken, na, wo ich dazwischen hoffentlich noch ganz paar Lieferungen habe, die mir neue Informationen geben, die das alles ad absurdum führen können, weil der Kunde das gar nicht will, na, dann frage ich mich schon, ob das sinnvoll ist.
Ja, aber ich glaube, man braucht da genau diesen Orientierungspunkt, gegen was man da priorisieren kann. Also wenn ich überhaupt keinen Plan habe und überhaupt nichts bei mir stehen habe, kann ich doch nicht sagen, und eine Aufgabe kommt rein, fällt es mir schwer zu sagen, ist das, was neu kommt, ist das jetzt das Wichtige, Richtige, was ich jetzt machen muss? Oder kann ich das mal gegen die anderen Sachen, die ich da in dem Plan habe, spiegeln und schauen, sind die Sachen wichtiger, sind die Aufgaben wichtiger oder ist das Neue das Wichtigere? Und da ist auch, ja, der Plan ist schön und gut, der sollte möglichst grob bleiben, weil den zu detailliert zu machen, ist, glaube ich, viel zu viel Mühe für zu wenig Wert. Und da eine Ausgangsbasis, gegen die man priorisieren kann, zu haben, ist, glaube ich, eine der Faktoren und eine der Sachen, die ich aus dem Gespräch von den beiden mitnehmen konnte. Mhm.
Das finde ich auch eine gute Sache, dass man erstmal etwas hat, worüber man sprechen kann, dass man sich selber mal darüber Gedanken gemacht hat und dass man dann am Ende gucken kann, naja, ich habe mir irgendwie Gedanken gemacht, was sagt jetzt der Kunde dazu? Und ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Moment, wo man das Ganze vorbereitet, man ja schon mal mit dem Kunden reden kann. Also ich finde das super, dass das jetzt nicht komplett entkoppelt passiert, sondern dass man in dem Moment, wo man vielleicht so ein PIP vorbereitet, die Sachen, die man sich da so überlegt hat, direkt mal mit dem Kunden spiegelt und die Feedbackschleife schon viel früher schließt. Ne?
Ja, und ich weiß nicht, ob wir jetzt bei blöden Wortwitzen bleiben, aber Feedbackschleife schließen, finde ich ganz gut. Das war ein super Schlusswort von dir, Lukas. Ich würde jetzt auch hier unsere Feedbackschleife schließen. Und ja, danke für die Nachbesprechung. Danke an Florian und Steffen für den sehr interessanten Input. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder.
Super, vielen Dank dir.
Danke dir, Lukas.